Heute Morgen hat mir jemand gesagt, jetzt weiss ich, warum du in letzter Zeit so angespannt bist. Wir sind diese Woche informiert worden, dass die Mail haben und aktiv dazu sind, da dabei sind, dass sich die Wege von Sponten und uns als Gemeinde trennen werden im Sommer. Die keine Mail haben, die haben es im Fächli bekommen. Und das ist tatsächlich kein gutes Gefühl. Ich fühle mich so ein bisschen ganz tief unten. Habe ich so den Eindruck, es ist richtig die Entscheidung für alle Seiten. Und wir werden einmal darauf zurückschauen und sagen, mal, es war gut gewesen. Das ist aber überlagert von Versagen, das Gefühl vom Versagen, Schuldgefühl und so weiter. Und das fühlt sich nicht gut an. Also, und so stehe ich heute da und ich weiß auch nicht, mit welchem Blick dass ich da konfrontiert werde heute. Vielleicht skeptische Blick, vielleicht feindselige Blick, vielleicht wohlwollende, vielleicht auch verblüffte Blick. Ich weiß es nicht. Und vielleicht auch die Frage, darf so etwas überhaupt passieren in einer christlichen Gemeinde? Ist das christliches Leben? Wir sind der Meinung, Michael und ich und noch andere auch, so etwas kann passieren. Die Frage ist, wie gehen wir da damit um? Und ich freue mich mega, dass wir heute auf den Abend mal feiern. Ich weiß nicht, wie du denkst, dass heute das Abend mal ist, ausgerechnet heute. Vielleicht hast du gedacht, ja, das sind Heuchler oder so. Aber für uns ist es überhaupt keine Heuchelei, für uns ist es der Weg, zum christlich mit dem umzugehen, mit so einer Situation auch. Dass man wieder ans Kreuz kommt, dass man Jesus ins Zentrum nimmt und sagt, und wir gehen mit Jesus weiter. Wir legen alles, was wir nicht verstehen, alles, was wir auch schuldig geworden sind aneinander und auch schuldig werden aneinander, legen wir ans Kreuz. Und wir möchten miteinander als ganze Gemeinde das Abend mal nehmen heute, auch unter dem Aspekt, dass wir miteinander auch weitergehen und vorwärts gehen und traurig sein über die Situation, die ist, aber auch vorwärts schauen und glauben, dass es weitergeht. Jemand ist gestern das erste Mal ins Frühgebet gekommen. Und er hat gesagt, wegen dem kommen wir jetzt erstmal ins Frühgebet, weil er gesagt hat, jetzt habe ich gemerkt, dass ich mal bete für die Leitung. Hey, genial. Wir beten auch für euch. Und es ist ganz wichtig, dass ihr für die Leitung und für uns die Pastoren betet. Tatsächlich, das ist wichtig. Und wenn da auch ein Effekt ist davon, umso besser. Da freue ich mich von ganzem Herzen darüber. Ja, unter dieser Anspannung stehe ich heute Morgen da. Und sollte eine Predigt haben. Ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft und ich hoffe nicht, dass sie irgendwo überschattet wird von meiner Stimmung heute Morgen. Kürzlich ist einer von unseren Söhnen am Morgen verschlafen. Gibt es immer wieder, he? Kannst du jemanden von dem erzählen? Und dann am Mittag habe ich ihn gefragt, ob er später ins Klassenzimmer geschlüpft ist. Oder ob er auf die nächste Lektion gewartet hat. Er hat die Frage komisch gefunden, weil es für ihn wie selbstverständlich war, dass er spät in die Klasse, zu der Klasse gestoßen ist. Im Gegensatz dazu hätte ich totsmal mich dermaßen den Blick von der Klasse nicht aussetzen, dass ich erst auf die zweite Lektion gegangen wäre. Ich wäre rot angelaufen. Das Thema mit dem Blick ist allgegenwärtig. Ich bin auch so eingestiegen mit dem Blick. Ich weiß nicht, auf den Blick, dass ihr mir heute Morgen kennt. Ich schaue auch nicht so gut heute. Aber die Blicke, die sind allgegenwärtig. Was sieht peinlich aus? Was ist cool? Welche Blick ernte ich, wenn ich etwas Bestimmtes tue? Wenn ein Schüler sich in der Schule oft meldet und fleissig mitschafft, dann nickt ihm der Lehrer anerkennend zu. Doch aus der linken Ecke vom Klassenzimmer gehört er ein Verrechtliches mit hochgezogenen Augenbrauen, ein Zischts, so ein Streber. Egal, wie man es macht, irgendjemand schaut einem immer doof an. Für die Modebranche ist es gut. Teure Markenartikel verkaufen sich unter dem Druck, unter vielen Blicken zu stehen, recht gut. Ganz wenige Menschen entziehen sich dem Druck. Sie fangen damit an zu spielen. Und sie haben bewusst die schrägsten und eigenartigsten Klamotten an. Warum nicht ein gelb kariertes Hemd und eine grüne Hose über das viel zu weite T-Shirt? Sollen die Lehrer doch denken, was sie wollen? Sollen die Mitschüler doch duscheln? Im Grunde genommen ist es aber das gleiche Spiel. Nur mit veränderten Vorzeichen. Letztlich sind beide in der gleichen Reaktion gefangen. Die einen wollen nicht auffallen und modisch schick aussehen, die anderen wollen durch ein schräges Outfit eben gerade auffallen. Blick. Das Thema Blick ist allgegenwärtig, auch mit den Blicken. Blicken scheinen auch für Jesus ein wichtiges Thema zu sein. Und so eins, wo er am Anfang von seiner ersten öffentlichen Predigt darüber geredet hat, wo er zum Thema Gebet gekommen ist. Was ist das Erste, was Jesus zum Thema Gebet sagt, in seinem öffentlichen Auftreten? Zu meinem Erstaunen habe ich entdeckt, Jesus redet darüber, wo man beten soll. Jetzt glaubt aber jeder Christ, wahrscheinlich, der da drin ist, glaubt, dass die Frage nach dem Wo nicht entscheidend ist. Doch es scheint Jesus um etwas anderes zu. Er sagt, ihr könnt mitlesen, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Blicke. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Die Pointe von dieser Stelle ist nicht, dass ein Ort besser ist als der andere zum Beten. Die Frage, um die es Jesus hier geht, ist, wer schaut dir da dabei zu? Ich habe mir jemanden gefunden, der das freundlicherweise für mich gezeichnet hat. Das ist die Frage, unter was für Blicken stehst du? Wer schaut dir zu, wenn du betest? Das ist das, was Jesus möchte darüber reden. Die Frage, unter welchem Blick man steht, ist eine tiefe Herzensfrage. Und zwar eine, die schon sehr früh anfängt. Babys, zwei Neugeborene. Ich glaube, der Vater Stefan habe ich schon irgendwo gesehen. Ja, da, genau. Mit dem Remo Mattia. Ich hätte Mattia vorne genommen, aber sonst ist gut. Genau, gestern. Nein, am Freitag, genau, 11. Mai. Ja. Sind die Össäckers auch da? Benz Össäcker. Auch da, hä? Auch herzlich willkommen. Letzten Sonntag am 6. Mai. Auf die Welt gekommen. Der Luca. Gut. Das war eigentlich deine Aufgabe, nicht meine. Also, da fängt schon sehr früh an, das mit dem Blick. Babys reagieren bereits auf den Blick von der Mutter, wenn sie noch nicht einmal reden können. Sie spüren, ob sie jemand sieht und wie sie angesehen werden. Bindungsforschung kann auf eindrucksvolle Weise zeigen, wie ein kleines Kind an dem Blick von der ersten Bezugsperson die Wirkung vom eigenen Verhalten lernt. Und im Gehirn dabei sogar besondere Spiegelneuronen ausbildet, die ihm helfen, das Gefühl von anderen zu verstehen und in Beziehung einzugehen. Das ist das Erste, was ein Mensch tut. Auf Blick reagieren, Blick wahrnehmen und Schlüsse daraus ziehen. Für ein Kind ist es das Gefühl, gesehen und mit den eigenen Empfindungen wahrgenommen zu werden, lebensnotwendig. Ein Baby spürt also den Blick von Mutter und vom Vater. Im Laufe des Lebens kommen noch weitere dazu. Ein Blick von den Geschwistern, von den Lehrern und von den Freunden. Schließlich auch die bereits erwähnten Blick von den Klassenkameraden und von den Arbeitskollegen. Schon früh lernen die Kinder, dass es freundliche, ablehnende, desinteressierte Blicke gibt. Unbewusst gewöhnt sich jeder Mensch an, sich so zu verhalten, dass man möglichst viel freundliche Beachtung erfährt. Und gerade in der Kinderarbeit merkt man ja manchmal, dass Kinder, die ganz besonders manchmal immer das Gefühl haben, sie müssen blöd tun, ja eigentlich nur darauf aus sind, um Anerkennung überzukommen. Und das Problem ist ja dann oft, dass man die Kinder denen besonders wenig Anerkennung schenkt. Aber eigentlich ist es auch eine Folge von diesem Blick. Wir wollen freundlich angeschaut werden. Wir wollen Anerkennung bekommen. Der Lehrer will, dass ich gut aufpasse, doch bei den Mitschülern komme ich mehr Anerkennung, wenn ich in der Klassenkasper bin. Viele Menschen können die Erwartungen der anderen förmlich spüren. Und das Gemeine, man spürt den Blick auch, wenn die Menschen selber gar nicht da sind. Vielleicht nicht einmal mehr leben. Es gibt nicht wenige, die noch immer verzweifelt versuchen, Bestätigung in den Augen von ihrem Vater zu haschen. Obwohl der schon lange tot ist. Das sind vielleicht so die inneren Blicke. Wo nicht Menschen, nicht physikalische Menschen sind, die uns anschauen, sondern vielleicht innere Blicke. Rollen, wo wir damit konfrontiert werden. Blicke, die in unserem Kopf sind. Innere Blicke. Ein solcher Lebensstil ist zutiefst unfrei. Das macht unfrei. Doch er ist unglaublich verbreitet und tritt in unterschiedlichsten Spielarten auf. Ich zeige euch einige. Ich bin fast sicher, ihr kennt das. Einer ist zum Beispiel sich mit anderen vergleichen. Immer müssen schauen, was machen die anderen? Bin ich gleich, besser, schlechter? Und dann, wenn man schlechter ist, fühlt man sich minderwertig. Ich habe sowieso nichts. Oder man fühlt sich besser als alle anderen. Ein Auge, das ich stark in mir inne habe, ich habe das schon viel bearbeitet, aber es ist immer noch ein bisschen da, ist das Nächste besser sein müssen als der Rest. Das ist ganz tief in der Kindheit, habe ich den Schluss gefasst, ich muss einfach zeigen, dass ich es besser kann. Ich muss beweisen, sonst glaubt es eh niemand. Und der Witz ist ja nur, dass solche Blick einem zu grossen Leistungen anspornet. Und das ganze Umfeld klatscht. Aber eigentlich ist man zu tiefst unfrei. In dem Sinne. Der ständige Blick in den Spiegel ist so eine Spielart von dieser Unfreiheit, von diesem Blick, von diesem inneren Blick, wo wir denen ausgesetzt sind. Die Überzeugung, immer alles falsch zu machen und es keinem Recht können zu machen. Oder der permanente Versuch, es in jedem Recht zu machen. Aus Menschenfurcht etwas zu tun, wo man eigentlich tun oder nicht tun, wo man eigentlich tun sollte. Das kenne ich auch ganz stark in meinem Leben. Wie viel mache ich nicht, weil ich irgendwo eben aus Menschenfurcht, zum Beispiel eben nicht später in der Klasse hineingehen, weil die Leute könnten einem blöd anschauen und ich könnte blöd dastehen. All das sind Spielformen von einer grundsätzlichen Lebenshaltung. Es ist das Leben unter dem Blick der Menschen. Die Blicke verbeugen unser Leben. In der Geschichte von Adam und Eva lesen wir, dass das Problem mit dem Blick ziemlich exakt in dem Moment angefangen hat, wo die Beziehung, wo ihre Beziehung mit Gott in die Brüche gegangen ist. Es heißt: In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Es ist schon seltsam, oder? Dass Adam und Eva vorher nicht bemerkt haben sollen, dass sie keine Kleider tragen. Dass sie bemerkten, dass sie nackt waren, geht tiefer. Auf einmal haben sie es nicht mehr ertragen, einfach so zu sein, wie sie waren. Sie haben es nicht mehr ertragen, einfach so zu sein, wie sie waren. Sie haben sich angefangen zu verstecken, sie haben sich angefangen zu verkleiden. Sie sind unter dem Blick von Menschen gestanden. Und bald darauf hat Adam die Schuld vom ganzen Desaster auf die Eva geschoben. Die Eva wiederum hat die Schlange beschuldigt. Das gegenseitige Anschuldigen hat die Menschheitsgeschichte seither nicht mehr aufgehört. Und das wollten wir nicht machen übrigens, in unserer Geschichte, wo wir dran sind im Moment, bei uns in der Gemeinde. Wir wollen selber Verantwortung für unsere Schuld übernehmen. Und darum steht, glaube ich, auch in dem Brief, den ihr bekommen habt, dass es nicht wahnsinnig hilfreich ist, wenn man wahnsinnig viele Informationen einholen kann. Weil, wenn man Informationen will, geht es eigentlich nur darum, zu beurteilen, wer ist jetzt mehr schuld. Jesus hat ein radikal anderes Modell gelebt. Es war überhaupt nicht sein Ziel, von Menschen gut dazustehen. Einmal hat er gesagt, ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Und er hat damit gemeint, dass Lob und Anerkennung in den Augen der Menschheit keine Motivation für ihn sind. Was für eine Freiheit, dass Jesus gehabt hat, ist unglaublich, oder? Paulus genau gleich. Er sagt, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Dann wäre ich unfrei, ich wäre nicht in der Freiheit, wenn ich nicht Menschen gefallen. Das ist eine radikale Aussage. Es ist nicht sein Ziel, von Menschen gelobt zu werden. Ihre Energie, ihre Bestätigung und ihre Autorität empfangen Jesus wie der Paulus nicht von Menschen, sondern von Gott. Und das wäre das Ziel. Das wäre das Ziel von unserem Leben. Das ist ein reifer Christ. Und wenn du Angst hast, wenn du deinen inneren Blick aufgibst und vielleicht nicht mehr so Leistung bringst wie vorher, dann könntest du dich noch täuschen. Ich glaube, du wirst mit einer neuen Leidenschaft von Jesus gefüllt. Und du wirst anders im Leben stehen. Doch wie kann man lernen, so zu leben? Im Leben von Jesus gibt es einen entscheidenden Moment. Als er sich vom Johannes hat taufen lassen, hat sich der Himmel über ihm geöffnet und eine Stimme ist erschallt. Und die hat geheißen: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Du gefällst mir. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, du gefällst mir. Jesus spürt das Wohlgefallen vom Vater und seither lebt er allein unter dem Blick. Allein unter dem Blick von Gott zu leben, das ist das Ziel. Und auch über dir soll sich der Himmel öffnen. Und du sollst die Stimme hören von Jesus, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, du gefällst mir. Du bist meine geliebte Tochter, du gefällst mir. Jesus zeigt uns, wie man eine solche Lebensweise einüben könnte. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Das ist der Lohn. Wenn du dich allein unter dem Blick von dem Vater im Himmel begibst. Der Vergleichspunkt sind die Heuchler, deren Lohn es ist, von den Menschen gesehen zu werden. Was für eine Belohnung wartet auf den, wo Gott im Verborgenen sucht? Er wird den liebenden Blick von seinem Vater spüren. Es ist eine zutiefst befreite Lebensweise. Ohne Druck und voller Kraft. Es ist das Leben in der Gegenwart Gottes. Wie würde dein Alltag aussehen? Wenn du jeden Moment in dem Bewusstsein verbringen würdest, dass Gott dich sieht. Und dass der liebende Blick vom Vater dein Lohn ist. Wer das verstanden hat, für den ist kein Alltag mehr sinnlos. Und kein Job von der Welt mehr sinnlose Schuften. Wir könnten aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Nach der Anerkennung von anderen zu gieren. Uns unter Druck setzen und kontrollieren zu lassen. Wie tönt das in deinen Ohren? In meinen Ohren tönt es mega verheißungsvoll. Ich sage, da möchte ich noch, da möchte ich wachsen in dem. Ein solches Leben ist Berufung von jedem Christ, doch es fängt mit einer konkreten Zeit am Tag an, wo eingeübt werden muss. Diese Zeit nennt man Gebet. Gebet ist kraftvoll und kann alte Lebensmuster durchbrechen. Folgende Übung könnte dir dabei helfen. Der erste Punkt, suche einen Ort auf, wo du alleine bist. Ich glaube, für diese Übung ist es wichtig, einen Platz zu suchen. Darum hat Jesus das gesagt, das stille Kämmerli. Suche einen Ort, wo du alleine bist, an dem dich niemand sehen kann. Schliess, mach die Augen zu und versuch zu spüren, welchen inneren Blick es in deinem Leben gibt. Versuch, den Blick wahrzunehmen. Was für Blick bist du ausgesetzt? Versuch, den Blick, die Person oder die Rolle wahrzunehmen. Vielleicht merkst du jetzt, dass gewisse Blick dich ständig begleitet. Selbst wenn du alleine bist. Wem versuchst du zu gefallen? Wem seine Ansprüche und Erwartungen sitzen dir im Nacken? Was für eine Bewertung von wem ist dir wichtig? Warum ist dein Leben manchmal so stressig? Und ich empfehle dir, das einmal aufzuschreiben, mit einem Stift aufschreiben. Entweder mit dem Namen von einer Person oder mit der Rolle, die sie in deinem Inneren spielt. Es kann nämlich ganz unterschiedliche Beobachtungen geben. Vielleicht als Rolle, jetzt rede ich von der Rolle, vielleicht der innere Antreiber. Eine Stimme mit dir, die dich immer zu mehr Leistung antreibt und du nie genug gut bist. Und nie schnell genug bist. Oder innerer Verkläger heisst auch so eine Rolle, innerer Verkläger. Ein verrechtlicher Blick, der dich beschämt und verurteilt. Oder ein innerer Analytiker. Ein innerer Blick, der alles, was du tust, genau beobachtet, kommentiert, seziert und aufs Kleinlichste überprüft. Der innere Miesmacher, eine Stimme in dir, die alles schlecht macht und abwertet. Der innere Zyniker oder Spötter. Ein sarkastischer Blick, der nichts gelten lässt und nichts ernst nimmt. Das sind alles keine real anwesende Personen. Doch im Leben von uns sind solche innere Blick und innere Bewerter erstaunlich fest installiert. Und dann geht es darum, zum innerlich in dem Gebet, wir sind immer noch im stillen Kämmerchen, innerlich aus diesem Blick rauszutreten und unter den Blick von dem einen treten. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was Jesus meint, bevor er unser Vater sagt, uns lernt beten. Lern, unter den Blick von dem einen zu treten. Weil keiner von den Blicken, die ich vorher erwähnt habe, stammt von Gott. Er ist weder der Antreiber noch der Verkläger noch der eiskalte Analytiker. Er ist der Vater, der sein Kind ermutigt. Und jetzt geht es schlicht darum, innerlich aus diesen Blicken herauszutreten und sich unter den Blick vom Vater zu stellen. Ich gebe dir auch die Aufgabe mit für die Woche. Übe das. Versuch das einmal zu machen. Das ist Seelsorge. Du musst nicht den Blick von den Menschen oder Rollen entsprechend leben. Du kannst ein Leben unter dem Blick von Gott wählen. Stell dir vor, wie du aus dem Zwielicht von all diesen anderen Blick raus unter das helle Licht vom Blick von Gott trittst. Kannst du spüren, wie der Blick von der Annahme und von der Liebe auf dir ruht? Wenn nicht, wiederhol den Schritt vom Raustreten, ruhig, mehrmals. Unter dem Blick, wenn du unter dem Blick bist, dann gibt es nichts Besonderes zu tun. So wie auch am Strand, so wie man am Strand die Sonne einfach auf die Haut scheinen lässt, so verändert die eigene Zeit unter Gottes Blick uns. Knospen blühen auf unter den Strahlen von der warmen Frühlingssonne. Und unser Herz wird heil, ganz und liebend unter den Augen vom Vater. Bist du unter dem Blick angekommen, dann kannst du so lange darunter verweilen, wie du willst. Doch verlasse den Ort nicht zu schnell. Es ist der Ort der Freiheit. Der Ort, an dem du selber wirst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du uns einen Ort anbietest, wo wir ganz uns selber werden können. Ich danke dir für das Wunder von dem Platz unter deinem Blick. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass über uns allen der Himmel aufgeht. Und du jedem Einzelnen persönlich möchtest sagen, dass du der liebende Vater bist. Und dass du Freude hast an uns. Herr, ich wünsche mir so fest, dass jeder Einzelne, der da drin ist, heute Morgen die Stimme hört. Vielleicht jetzt oder vielleicht auch später im Abendmahl. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du gefällst mir. Amen.